Glückfinder Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute sitze ich in der lila Pistenkuh von Sabine und Burkhard, die mir dankenderweise auf ihrem Weg in den Oman, in Memmingen, wo man vorbeikommt, wenn man in den Oman fährt, ein Interview geben, um mir und euch ihre Geschichte zu erzählen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, nämlich als Weltreisende gemeinsam mit ihrer lila Pistenkuh die Welt zu entdecken, erkunden und zu erreisen. Hallo liebe Sabine, hallo lieber Burkhard.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass das geklappt hat, auf eurer Reise tatsächlich in den Oman hier anzuhalten und mir das Interview zu geben. Wir sitzen jetzt auch in eurem Fahrzeug, mit dem ihr jetzt unterwegs seid, zum Überwintern in die Wärme sozusagen. Ja. Und nun interessiert mich natürlich, als ich von euch gehört habe, ich bin auf euch aufmerksam gemacht worden von einer lieben Hörerin, die gesagt hat, hey, das ist doch bestimmt eine tolle Geschichte für den Glückfinder. Nun interessiert mich, wie kommt man dazu, sich einen Truck umzubauen? Das ist ein LKW, ein Militär-LKW umgebaut, die Lila anzustreichen und damit die ganze Welt zu erkunden, zu bereisen. Und darum geht's heute. Ihr kennt euch schon ewig, ihr zwei. Ihr habt euch in der Schule schon kennengelernt, in der 5. Klasse.
Ja, genau. Sind aber erst nach der 10. Klasse zusammengekommen, da waren wir dann 16.
Ja.
Ja, und dann haben wir auch so ein bisschen, also Burkhard hat mich dann angesteckt mit seiner Reiselust.
Okay.
Wir haben dann die erste Reise gemeinsam unternommen mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad?
Mhm.
Okay, da wart ihr wie alt?
Ja, 17.
Genau, wir waren 17 bei der ersten gemeinsamen Reise. Ich bin vorher schon mit dem Fahrrad gereist und habe da so ein bisschen das Reisen für mich entdeckt, habe auch die Abenteuerlust entdeckt. Hab auch viel Selbstvertrauen auf der ersten Reise allein durch Europa bekommen. Und so hat sich das dann entwickelt. Es war also nicht so, dass wir sagen, wir kaufen jetzt einen Truck und reisen damit durch die Welt, sondern es ist ein Entwicklungsprozess über einen Zeitraum von annähernd 20 Jahre.
Mhm. Der relativ früh mit einem Fahrrad gestartet ist, wo ihr zwei also quasi mit einem Fahrrad von zu Hause weg seid, mit einem Schlafsack und habt dann mal geguckt, wie für euch das Reisen ist. Da wart ihr noch relativ jung. Und dann später, als ihr ein Auto hattet, mit einem Kleinwagen, sozusagen erstmal losgefahren seid gemeinsam und habt dann dort drin gecampt, übernachtet und die Welt entdeckt, also natürlich erstmal kürzere Distanzen, um dann aber festzustellen, das ist was ihr irgendwann mal immer machen wollt.
Das ist natürlich ein Prozess.
Mhm.
Man wacht ja nicht auf und denkt, ich möchte jetzt durch die Welt reisen.
Mhm.
Das ist einmal der Prozess, die Abenteuerlust für sich zu entdecken, mit diesen Fahrradreisen. Danach mit dem Auto, das waren Urlaubsreisen, man hat einen normalen Job. Und es gab ein Erlebnis in der Türkei, dass wir relativ weit weg waren von der Zivilisation, in einem kleinen Ort übernachten wollten. Den Bürgermeister gefragt haben, ob das okay ist, dass wir draußen auf dem Feld stehen. Und der Bürgermeister hat uns zu sich nach Hause eingeladen.
Mhm.
Es wurde gekocht, es wurden Hühnchen bereitet, die Lokalprominenz kam vorbei, das heißt der Imam, der Schulleiter, jemand, der übersetzen konnte von Türkisch zu Englisch. Und so haben wir den Abend miteinander verbracht.
Mhm.
Am Ende wurden wir eingeladen vom Bürgermeister zur Hochzeit seines ältesten Sohnes, was am Wochenende stattfinden sollte. Hätte für uns bedeutet, wir müssen 3 Tage warten und dann 3 Tage Hochzeit feiern.
Mhm.
Wir aber nur 3 Wochen Urlaub hatten im Land. Und wir haben die Einladung ausgeschlagen.
Mhm.
Uns war nicht klar, dass der Bürgermeister sein Gesicht verliert vor der lokalen Prominenz, weil das eine große Ehre ist, diese Einladung. Und am nächsten Tag hat der Bürgermeister sich von uns auch nicht verabschiedet, sondern seine Frau hat ausgerichtet, er hat keine Zeit, weil er arbeiten muss. Und so war das für uns.
Ja, und das Erlebnis hat so ein bisschen was in uns ausgelöst, sodass wir irgendwann den Plan geschmiedet haben, wie können wir es schaffen, irgendwie unabhängig von der Zeit unterwegs zu sein, dass es egal ist, ob man jetzt 3 Wochen in dem Dorf bleibt oder 3 Monate an einem Strand steht oder ja.
Und für uns war klar, wenn wir zeitlich unabhängig sein wollen, müssen wir auch finanziell unabhängig sein. Und finanzielle Unabhängigkeit war dann das primäre Ziel. Wir haben daraufhin einen Sparplan, einen Finanzplan entwickelt. Ich habe mich beruflich, wobei ich noch nicht so einen richtigen Beruf hatte, ich war Student, verändert, indem ich mein Studium abgebrochen habe. Ich habe BWL studiert, um als Hilfsarbeiter zu arbeiten, mit dem Ziel, dass wir, wenn wir 40 sind, finanziell unabhängig sind.
Also nochmal ganz kurz. Ihr fahrt privat mit einem Auto in die Türkei und dann werdet ihr dort eingeladen und ihr müsst, also ihr werdet freundlich aufgenommen, was euch schon mal sehr imponiert hat. Also überhaupt diese Freundlichkeit, die man da euch entgegengebracht hat. Und dann müsst ihr das aus zeitlichen Gründen ablehnen, was ich mir gut vorstellen kann, einen Prozess auslöst, einen Denkprozess. Das habt ihr ja auch gesagt, dass es, wenn wir da schon in eine neue Kultur reinkommen, dann wollen wir in Zukunft, wenn wir das nochmal machen, auch gerne, wäre schön, die Freiheit zu haben. Das will ja jetzt mal prinzipiell wohl jeder. Ja, also diese Freiheit zu haben, dort dann auch längere Zeit bleiben zu können, frei zu sein, nicht zurückzuwollen. Nur ihr seid dann zurückgegangen und habt euch überlegt, wie können wir diesen Wunsch in die Tat umsetzen, eben zu reisen und wenn wir irgendwo sind, dort länger zu bleiben. Dafür brauchen wir eine Unabhängigkeit und das ist typischerweise eine finanzielle Unabhängigkeit, die das ermöglicht, eben nicht mehr zurück zum Job zu müssen und trotzdem leben zu können. Und dann habt ihr quasi angefangen, das zu planen, wie ihr das erreichen könnt.
Wir haben uns erstmal Gedanken gemacht, finanzielle Unabhängigkeit, was bedeutet das? Ganz konkret, wie viel Kapital oder erstmal wie viel Einkommen brauchen wir im Monat? Wie viel Geld brauchen wir monatlich zur Verfügung, um unabhängig zu sein? Ganz persönlich für uns. Wir können sehr bescheiden leben, wir brauchen also nicht sehr viel. Und der nächste Schritt ist, wie viel Kapital muss ich anhäufen oder anlegen, um dieses monatliche Geld entnehmen zu können? Das ist erstmal ein Rechenprozess. Der ursprüngliche Gedanke war vielleicht noch gar nicht so sehr, dass man komplett finanziell unabhängig ist, sondern wie viel Geld müssen wir sparen, um ein Jahr reisen zu können, was ja schon eine relative Unabhängigkeit bedeutet. Ja, klar. Und nach einem Jahr wäre es ja auch möglich, wieder in den Job reinzukommen. Und mit dieser Rechnung hat man gemerkt, Mensch, für ein Jahr reichen ja 20.000 Euro. Das ist gar nicht so viel. Wie viel Geld müsste man dann haben oder wie viel Kapital müsste man dann haben, um 20.000 Euro an Ertrag zu erzielen? Und dann kommt es darauf an, mit welchem Zinssatz und mit welcher Rendite man rechnet. Durchs BWL-Studium war mir auch klar, das geht nicht mit Anleihen, sondern man muss sich beteiligen an Unternehmen in Form von Aktien oder in Form von Unternehmensbeteiligungen. Und dann kommt man auf eine Summe, die entspricht einem Einfamilienhaus, einem guten Einfamilienhaus. Und das war dann für uns vorstellbar. Man könnte ein Einfamilienhaus erwirtschaften durch Arbeit. Warum können wir dann das nicht schaffen, dass wir, wenn wir beide arbeiten, ein Gehalt komplett beiseite legen, das Kapital anzuhäufen, um davon unabhängig zu sein, für immer unabhängig. Die andere Überlegung war, wenn jemand in Deutschland arbeitet, der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause, kümmert sich um Haus und Kind, dann arbeitet der Mann 40 Jahre und man lebt 40 Jahre. Warum nicht zu zweit 20 Jahre arbeiten, um danach zu zweit 20 Jahre nichts zu tun? Und so kamen wir darauf, wir müssen 20 Jahresgelder sparen, die mit 5% verzinst ist ein Jahresgehalt an Zins. Und das wird uns ja reichen. 20 Jahresgelder, wir waren damals 20, als wir diese Rechnungen angestellt haben. Passt genau, dann sind wir 40. Wir hatten eine Tochter, wir sind mit 19 Eltern geworden. Das ist auch der Zeitraum, den wir brauchen, um unsere Tochter zu Hause zu geben. Dann war das plötzlich unser gemeinsamer Plan. Wir schaffen in 20 Jahren den Gegenwert von 20 Jahresgeldern aufs Bankkonto.
Was auf dem Papier und in der Theorie klasse klingt, wie hat denn da, und es ist dann nachher auch die Realität geworden, aber ich stelle mir das jetzt vor, du warst schwanger oder hast dann gerade dein Kind bekommen und dann sagst du so, jetzt machen wir 20 Jahre lang, arbeiten wir jetzt, ziehen unser Kind groß und dann in 20 Jahren gehen wir auf Weltreise. Und unser Kind ist dann mit Abitur fertig, fängt an zu studieren, dann ist die quasi hier. Und wie hat denn da dein Umfeld drauf reagiert?
Also dadurch, dass wir jung Eltern geworden sind, kam das Umfeld. Natürlich haben viele dann gesagt, wow, ihr habt euch eure Jugend versaut, jetzt schon so früh Eltern, ihr könnt ja jetzt gar nicht mehr irgendwie in eine Disco gehen oder euch eure Jugend ausleben, sondern seid direkt schon an Familie gebunden und so. Und dann habe ich gedacht, kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier unser Leben versaut haben, nur weil wir gerade mal Eltern geworden sind. Und dann kam halt die Überlegung, dass wir jetzt sagen, in 20 Jahren sind wir aber gerade mal 40. Unsere Tochter ist dann erwachsen, geht den eigenen Weg und wir können dann nochmal so richtig losziehen, ein neues Leben anfangen. Und ja, also wir holen das dann nach, was wir jetzt vielleicht in den ersten Abend in der Anführungsstunde versäumt haben. Also wir hatten jetzt nicht das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt die jungen Eltern sind, dass wir dann irgendwas versäumt haben im Leben. Im Gegenteil.
Und das Umfeld hat dann gesagt, ja cool, macht mal, da unterstützen wir euch dabei. Oder war das am Anfang ja schon eher, habt ihr mir eben auch gesagt, so dieses, ja, sag du mal, dass du in 20 Jahren weg willst. Aber wie hast du es vorhin so schön gesagt, Spinner, ja, also mach mal. Ja?
Am Anfang haben wir das erzählt, weil man hat plötzlich einen Plan, einen Lebensplan.
Ja, ist da natürlich mitteilen,
klar. Ist davon begeistert und teilt den jeden mit.
Genau, der auch Sinn macht. Also der ist durchgerechnet. Man sagt, schau, zwei Leute gehen arbeiten, Kind, 20 Jahre, Studium, genug Geld da, dann können wir auf Weltreise gehen. Das erzählt man natürlich voller Stolz. Ich meine, ist ja so geil, ist ein geiler Plan, klingt super.
Genau. Die Reaktionen sind dann, ja, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Mit Arbeit ist noch niemand reich geworden. Also es kommen sehr viele Bedenkenträger. Die den Lebensweg auch so ungewöhnlich finden. Was wollt ihr denn dann machen? Ihr habt ja kein Zuhause. Ihr wollt dann ins Auto, in einem Auto durch die Welt reisen. Das geht einfach nicht. Und man steht dann sehr schnell als Spinner da. Hinzu kommt, wenn es dann ein bisschen weiter ist, muss man auch anfangen, das zu beweisen. Dann kommt die Frage, ja, wie lange macht ihr denn schon? Wie lange spart ihr denn schon darauf hin? Wenn man sagt, ja, wir sparen 3 Jahre, ja, wie viel, dann müsst ihr ja schon so viel Geld haben, aber ihr fahrt ja immer noch einen 16 Jahre alten Panda. Man sieht ja nicht, dass ihr so viel Geld habt. Ja klar sieht man es nicht, weil wir ja anlegen. Aber zu diesen Diskussionen habe ich dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Und ich wollte es auch nicht an die große Glocke hängen, auf welchem Weg wir sind.
Und dann ist es eher nicht mehr so publiziert worden, auch nicht im Umfeld. Wurde dann aber ja natürlich logischerweise zu dem Zeitpunkt, als es dann akut wurde, nämlich Richtung Ende der 20 Jahre, dann ja wieder akut, dass ihr jetzt sagen musstet, so, jetzt dann fangen wir langsam mal an, die Wohnung, uns einen LKW zu kaufen, die Wohnung aufzulösen und dann geht das jetzt in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr geht das dann jetzt los. Wie hat das Umfeld darauf reagiert? Also haben die dann gesagt, super, toll, endlich geschafft, 20 Jahre, yippie, ja, je, geht, macht das, lebt euren Traum. Also, oder war das eher auch nochmal so die Nummer von, och, wirklich? Wollt ihr das wirklich? Ist doch alles so toll.
Es sind zwei Sachen. Einmal macht man sich's leicht, indem man einfach sagt, ihr habt ja Glück gehabt. Man sieht dann, man blendet aus, dass da 20 Jahre Arbeit hinterstecken und dass da 20 Jahre ein Ziel hintersteckt, was man erreichen will. Sondern dann wird das einfach ausgeblendet und sagt, ja, ihr habt Glück gehabt, ihr seid jetzt unabhängig, ihr könnt jetzt durch die Welt reisen. Tolles Leben haben wir halt nicht. Wir haben nicht so ein Glück wie ihr. Und die anderen freuen sich vielleicht für einen mit, die das vielleicht auch begleitet haben. Auch. Unsere Tochter, unsere Eltern, die auch gesehen haben, was da für eine Leistung hintersteckt an Arbeit und an Sparen und an das Ziel zu verfolgen. Aber die große Masse versteht es nicht, die sagt einfach Glück.
Und es ist aber so, dass ihr in den 20 Jahren, das haben wir eben auch sehr schön besprochen, ihr habt sicherlich einen 16 Jahre alten Panda gefahren und ihr habt gesagt, ja, ihr habt auch dann als Familie noch die Möbel, die ihr als Studenten gebraucht, gekauft habt, dann noch weiterbehalten. Aber ihr habt trotzdem auch gemeinsam Urlaub gemacht mit eurer Tochter. Also ihr habt das Reisen nicht 20 Jahre komplett ausgeblendet, sondern ihr seid in den Sommerferien und in den Ferien 3 Wochen tatsächlich auch weiterhin. Wir sehen hier im Bus ganz schöne Bilder von euren damaligen Wohnmobilen. Trotzdem noch gereist. Also ihr seid und eure Tochter das auch mitbekommen, dass ihr gerne reist und dass ihr gemeinsam da gereist seid. Und die wusste auch, und das ist was ganz Spannendes, was mich Sabine jetzt natürlich jetzt mal als Mutter sozusagen, die da vielleicht noch ein Ticken mehr Verhältnis zu der Tochter hat als der Vater, weiß ich nicht, aber ich will das jetzt einfach mal füttern, dieses Vorurteil. Hast du deiner Tochter tatsächlich von Anfang an auch gesagt, du, hör mal, mit 20 oder in 20 Jahren oder in 18 Jahren oder in 19 Jahren mache ich mich mit dem Papa auf Weltreise.
Ja, das haben wir ja eigentlich von Anfang an erzählt und haben dann gesagt, wenn du groß bist und dann ausziehst und selber Kinder hast oder so, dann ziehen wir auch aus und fahren dann nach Afrika. Also das war für sie dann auch irgendwie Normalität und sie hat sich auch dann nicht gewundert, wie dann diese Aktivitäten anfingen, wie mit LKW-Kauf und den Ausbau von dem Fahrzeug. Und das war für sie ganz selbstverständlich, als sie dann Abitur hatte und ausgezogen ist, dass wir ein halbes Jahr später auch unsere Sachen packen und weg sind.
Wahnsinn. Also
das war, ja, war natürlich am Anfang, war es dann schon auch irgendwie, sind das natürlich gemischte Gefühle und gerade auf der ersten Reise hat man sich natürlich auch unendlich vermisst und der erste Anruf dann von der Reise unterwegs, Weihnachten nach Hause quasi, also zu unserer Tochter, ist klar, dann fällt natürlich auf die ein oder andere Träne auf beiden Seiten. Aber letztendlich, ja, war es ja unser Traum, das zu verwirklichen und unsere Tochter hat das auch akzeptiert und ist auch damit gut klargekommen, dass wir so früh quasi sie allein haben im Leben stehen lassen. Oder,
Ja, was heißt alleine? Also, ich meine, das ist, ihr seid ja nicht tot, ihr seid ja immer noch da. Ihr seid halt nur manchmal über längeren Zeitraum halt woanders.
Richtig. Wir sind halt nicht dann schnell mal zur Stelle, wenn irgendwas zu entscheiden gibt oder, ja.
Ich denke, wenn es andersrum wäre, dass unsere Tochter mit 18 oder 19 gesagt hat, ich gehe nach USA für ein Jahr, hätte man ja dem sich auch nicht in den Weg gestellt, sondern hätte sich gefreut, dass die Möglichkeit besteht, ein Jahr nach USA zu gehen. Und man hätte sich auch das ein Jahr nicht gesehen. Und so ist es halt andersrum, dass wir sagen, wir gehen jetzt für ein Jahr nach Afrika und du hältst die Stellung in Deutschland und studierst.
Sehr cool. Und ihr seid mittlerweile seit 12 Jahren unterwegs, also in unterschiedlichen Fahrzeugen. Du hast gerade eben gesagt, der erste Ausbau war ein LKW-Ausbau. Das ist jetzt euer wievieltes Fahrzeug?
Das zweite.
Und das ist ein voll geländetaugliches Fahrzeug, also nicht, kann man sich nicht so vorstellen wie ein herkömmliches Wohnmobil. Also wir werden nachher auch auf eure Seite verlinken, da sind auch Bilder von der Pistenkuh, also das ist relativ hoch und relativ geländegängig. Ihr könnt quasi
Wer sich mit Autos nicht auskennt, sagt, das ist ein Unimog.
Ja.
Es ist kein Unimog, sondern es ist ein Steyr. Es ist ein österreichisches Militärfahrzeug, aber wer wenig Ahnung hat. Unter dem Sammelbegriff Unimog kann man sich da vielleicht was drunter vorstellen. Ja. Und auf diesem, in Anführungszeichen, Unimog ist ein Wohnaufbau, der ähnlich aufgebaut ist wie in einem Wohnmobil, also mit Bett, Herd, Kühlschrank, Dusche, Toilette, Waschbecken.
Genau.
Ja. Ein bisschen verfeinert, dass Solarzellen auf dem Dach sind, die uns autark machen, dass wir eine Wasseraufbereitung haben, um auch Schmutzwasser zu Trinkwasser zu filtern, sodass wir wirklich auch autark sind in Gebieten außerhalb der Zivilisation.
Und da fahrt ihr auch hin. Also ihr fahrt nicht, nicht zwangsläufig jetzt Stadt, sondern ihr fahrt tatsächlich, ihr habt mir gerade eben die Route gesagt, jetzt Kasachstan, ihr fahrt die Seidenstraße nachher zurück, also nachher, sprich in mehreren Monaten, aber ihr fahrt da wirklich in entlegene Dörfer in the middle of nowhere und seid da auch Teil und Bestandteil der Kultur werdet ihr und nehmt am Leben dort teil. Habt jetzt die Zeit, bei Hochzeiten beizuwohnen, wenn ihr eingeladen werdet.
Ja.
Und da hat es für mich eine interessante vorhin Frage aufgeworfen. Wenn jemand wie ihr jetzt 12 Jahren um die Welt reist und in den entlegensten Winkeln war und Menschen kennengelernt hat, Menschen begegnet ist, Menschen getroffen hat, mit Menschen geredet hat, würdet ihr sagen, wir leben in der guten Welt? Ist eine gute Welt, in der wir leben?
Also ich denke, die Welt ist besser, als man meint. Weil die Grundbedürfnisse und das Grundverhalten ist überall gleich. Ich sehe, wenn jemand weint, dann ist er traurig. Dann gehe ich hin und tröste ihn. Wenn jemand lacht und feiert, dann kann ich mit ihm lachen und feiern und Spaß haben. Wenn jemand wütend ist, dann sehe ich das. Und die Menschen an sich, ich würde sagen, 90% sind in Anführungszeichen neutral, 5% sind Arschlöcher und 5% sind richtig gute, edle Menschen. Und das ist unabhängig von Hautfarbe oder von Kultur oder von irgendwas. Und von daher, wenn man Pech hat, gerät man die 5%, die Arschlöcher. Kommt in Deutschland vor, kommt in Kongo vor, kommt in Australien vor. Und man hat genauso oft, dass man mit Menschen zusammen ist, die richtig gut sind.
Hat man gute Erfahrung.
Das ist das, was ihr auch tatsächlich gemacht habt. Überwiegend gute Erfahrung. Also ihr habt mir ganz viel jetzt eben auch im Vorgespräch von ganz häufig ist das Wort zum Tee eingeladen gefallen. Also wo ihr eingeladen werdet, wo ihr Menschen mit Daumen hoch begegnet, die euch also winken und froh sind, dass ihr da seid. Weil eben, und da komm ich jetzt drauf, tendenziell gegebenenfalls ja auch der Gedanke der Angst eine Rolle spielt. Also man fährt los oder man stellt sich vor, loszufahren nach Schwarzafrika, ja, Ghana, Kongo, keine Ahnung. Und dann haben vielleicht der ein oder andere geschürt durch die Medien oder warum auch immer irgendwelche Bilder im Kopf, die da gar nicht hingehören. Mhm. Und ihr fahrt da tatsächlich einfach hin und ihr seht, es ist gegebenenfalls ganz anders.
Genau, also die Erfahrungen haben wir eigentlich mehrmals gemacht, zum Beispiel in Nigeria oder auch jetzt im Iran waren wir ja auch schon mal 2006. Mhm. Vom Iran ist ja hier auch ein ganz anderes Bild durch die Medien mit den Mullahs und dann haben wir halt gemerkt, dass die Bevölkerung ganz anders ist und freundlich ist und die haben sich dann damals immer für ihren Präsidenten entschuldigt und sagt sorry for our president. Mhm. Genau. Und haben unbedingt das Gespräch mit uns gesucht, damit wir auch zu Hause erzählen, wie toll der Iran sein kann und was für tolle Menschen es dort gibt. Und ja.
Ich glaube, häufig entsteht Angst durch Unwissenheit.
Mhm, genau.
Und natürlich hat man im ersten Moment Angst vor tropischen Krankheiten, vor Überfällen, vor Terrorismus, dass das Auto kaputt gehen kann, dass man in eine Situation gerät, die man nicht mehr beherrscht oder nicht mehr gestalten kann. Aber letztendlich, wenn man sich informiert, was man ja im Vorfeld auch macht, dann weiß man, Tropenkrankheiten, da kann man nicht mit umgehen. Mhm. Ich weiß die Übertragungswege, ich habe vielleicht Möglichkeit, mich zu schützen. Mhm. Ich sehe vor Ort, es gibt Krankenhäuser, die genau mit diesen Tropenkrankheiten umgehen können. Und so verliert dann man etwas die Angst davor. Mhm. Und das Gleiche ist mit anderen Dingen auch. Man lernt, mit dem Auto umzugehen, man kann irgendwann mal ein Rad wechseln, man sieht, überall auf der Welt fahren LKWs, überall gibt's LKW-Schlosser, die einem weiterhelfen, wenn irgendwas kaputt ist. Und somit verliert die Angst vor technischem Defekt den Schrecken und auch die Angst. Und das geht in allen Bereichen, sodass man, wenn man das regelmäßig macht oder sich damit ernsthaft beschäftigt, sinkt die Angst und damit bei uns auch so ein bisschen die Bereitschaft, sich weiter in die Kulturen oder in fremde Länder zu begeben. Hinzu kommt ja, man wird ja nicht mit dem Hubschrauber abgeworfen, sondern man tastet sich langsam vor. Man sieht in der Türkei, die Menschen sind nett und trinken Tee und man macht den Daumen hoch, wenn man sich mit ihnen unterhält. Mhm. Oder man hat eine Zeichensprache und sieht, das harmoniert und man hat Spaß zusammen, man feiert zusammen, man isst zusammen Hammelspieße und dann fährt man in den Iran. Und man wird ja nicht bespuckt oder beschimpft, sondern das geht genauso weiter. Mhm. Im Gegenteil, man geht auf den Markt und kauft ein und der Gemüsehändler sucht die schönsten Bananen und die schönsten Früchte raus. Und nicht wie das hier ist, ja, man wird da beduppt und man kriegt, man wird über den Tisch gezogen. Mhm. Ja, im Gegenteil. Man kriegt das schönste Obst rausgezogen. Und wenn man bezahlen will, sagt der Gemüsehändler, das ist ein Geschenk.
Das sind super schöne Erfahrungen, von denen ihr da berichtet. Das finde ich total schön, weil es einfach einen schönen Blick auf die Welt darstellt, ja, wie eben Welt sein kann oder wie Welt wahrscheinlich sogar ist. Mhm. Und da sind wir bei dem.
Ja, das will ich sagen, die Welt ist so. Das ist nicht jetzt ein Einzelfall, den ich herzitiere, weil mir das einmal passiert ist, dass ein Gemüsehändler mir die schönsten Bananen geschenkt hat. Sondern das will ich sagen, das passiert täglich, aber das ist nicht ungewöhnlich. Insbesondere in den Gegenden, wo wenig Touristen hinkommen, wo man vielleicht noch ein bisschen das ursprüngliche Leben sieht, auch dass die ursprüngliche Dorfgemeinschaft noch funktioniert, dann ist das ganz klar, da brauche ich mein Auto nicht abschließen. Ich fahre in ein afrikanisches Dorf rein und der Dorfchef kommt, wir haben einen kleinen Smalltalk und er lädt uns zum Tee ein, da brauche ich vor dem Haus des Dorfchefs das Auto nicht abschließen. Wir sind dann Gast in dem Dorf und jeder fühlt sich dafür verantwortlich und jeder ist beschämt, wenn uns irgendwas passieren würde. Und hier hat man das, ihr könnt doch nicht in so ein Dorf fahren, die haben keinen Strom und kein Wasser und die sind 500 Jahre zurück. So ist es ja auch nicht, sondern da gibt's Strom, die haben ihre Handys, die kommunizieren und trotzdem funktioniert das, dass man sein Auto da nicht abschließen muss.
Wenn man jetzt, wie ihr zwei, in der ganzen Welt unterwegs war, und zwar nicht nur von Vier-Sterne-Hotel zu Vier-Sterne-Hotel, von Resort zu Resort, sondern in Kontakt auch zu den Menschen war, ganz normale Menschen auf der ganzen Welt hat kennengelernt. Was hat das in euch verändert? Also was war, gibt es was, wo ihr sagt, das hat das mit uns gemacht, diese vielen Menschen kennenzulernen, diese vielen Blickwinkel, diese vielen Kulturen, Ansichten von Welt? Gibt es da irgendeine Geschichte, wo ihr sagt, das ist jetzt anders der bei uns?
Also was ich denke, was sich verändert hat, ist, wir haben eine andere Wertschätzung für die Dinge bekommen. Also wenn ich jetzt sehe, also wir haben halt oft erlebt, dass die Leute halt einen Kilometer laufen müssen zum Brunnen, müssen sich da ihr Wasser holen. Mhm. Und wenn ich jetzt hier zurück nach Deutschland komme und es kommt einfach das Wasser aus dem Wasserhahn und sogar noch warmes Wasser, das ist ein unglaublicher Luxus, den nur, die meisten Leute auf der Welt einfach gar nicht haben, die sich Wasser mühsam herbeiholen müssen. Mhm. Also man hat einfach eine andere Wertschätzung von den alltäglichen Dingen, die wir hier in Deutschland haben, wo wir groß geworden sind.
Das ist in vielen Bereichen. Ich denke zum Beispiel beim Arzt in Afrika.
Genau, medizinische Versorgung.
Muss man teilweise 2 Tagesmärsche in Kauf nehmen und das Kind hintragen zum Arzt. Und hier regen wir uns auf, wenn wir eine Viertelstunde warten müssen. In Afrika ist es vollkommen klar, man muss bezahlen beim Arzt. Und hier regen wir uns auf, weil wir 10 Euro zuzahlen für irgendwelche Medikamente. Und das erschreckt mich manchmal, mit welcher Erwartungshaltung wir haben, was wir für Ansprüche haben. Und ohne zu realisieren, dass das, ohne das wertzuschätzen, dass wir in so einer traumhaften Welt leben.
Glückfinder, Thema Glück, vielleicht eine interessante Frage. Sind die Menschen in anderen Ländern, und ihr habt ja genug Vergleiche jetzt, glücklicher? Hat Glück was mit der Herkunft, mit dem Land, mit der Umgebung, mit was auch immer zu tun?
Also ich glaube nicht. Ich glaube, Glück, das muss aus jedem Menschen selbst entstehen. Eine innere Zufriedenheit mit der Situation oder mit dem, was man hat. Es gibt Menschen, die sind unzufrieden mit sich, mit der Situation, mit dem Umfeld. Und es gibt welche, die sind einfach glücklich.
Ja.
Ich denke, es ist erstmal eine Frage der eigenen Sichtweise. Ich kann sagen, ich kann es pessimistisch sehen und ich kann es optimistisch sehen. Ich kann sagen, mich ärgert, dass die Rosen Dornen haben. Ich kann aber auch sagen, ich bin froh, dass der Dornenbusch Rosen trägt.
Ich fand, vorhin haben wir uns kurz drüber unterhalten, auch so von Wahrnehmungen und verschiedenen Meinungen, die man ja natürlich bekommt, ne? Und da hast du mir ein sehr schönes Beispiel gesagt, dass ich auf jeden Fall einbauen will, weil es für mich sehr wertvoll erscheint. Und würdest du mir die Geschichte von einem Brillanten nochmal erzählen?
Also was bei mir durch das Reisen entstanden ist, ich bin vielleicht toleranter geworden und streite mich nicht mehr über Ansichten. Denn natürlich können wir uns streiten, ist Kommunismus oder der Kapitalismus besser? Ist der Islam besser als das Christentum oder andersrum? Ich sehe die Welt mittlerweile als Brillanten, als geschliffenen Diamanten. Und wir sitzen uns jetzt hier gegenüber oder wir sitzen in einem Dreieck und wir können sagen, welche Farbe hat der Diamant? Ich sage, der Diamant ist grün. Sabine sagt, er ist blau und du sagst, er ist rot. Und jetzt können wir uns streiten, welche Farbe der Brillant hat. Ist er denn wirklich rot oder ist er nur deswegen rot, weil du an der Position sitzt und das Licht gerade aus der Richtung auf den Diamanten fällt? Wir können, entweder warten wir und es vergeht eine Zeit, die Sonne wandert und der Diamant verändert seine Farbe. Oder wir verändern unsere Position, indem wir uns bewegen. Und mittlerweile würde ich mich nicht mehr streiten, ob der Diamant rot oder grün ist. Merke aber auf der anderen Seite, dass ich noch nicht so relaxed bin, wenn jemand anders anfängt zu streiten und mich unbedingt missionieren will und mich davon überzeugen will, dass das Ding grün ist, dann merke ich, ich bin nicht so relaxed, um das einfach abzunicken, sondern versuche ihm dann zu erklären, dass es nur deswegen grün ist, weil er jetzt an der Stelle zu dieser Zeit ist. Aber mir ist das bewusster geworden und ich streite mich jetzt weniger über solche Ansichtssachen.
Klar, weil logischerweise viele Ansichten kennengelernt, viele Modelle kennengelernt, viele Blickwinkel auf einen Diamanten, auf eine Sache kennengelernt und alle funktionieren, ja. Und alle haben letzten Endes aus ihrem Modell, aus ihrer Sicht natürlich recht, ja.
Ich weiß, die Farbe ist relativ, das kann sich ändern.
Genau.
Indem Zeit vergeht oder indem ich meine Position ändere.
Genau. Jetzt geht's für euch beide in den Oman. Dort werdet ihr sozusagen überwintern, wobei man davon Winter jetzt nicht wirklich sprechen kann. Das ist warm, ne, wo ihr hinfahrt?
Ja, ich denke.
Ja. Und dann geht's zurück. Ihr plant jetzt sozusagen eine 12-Monats-Tour, oder?
Ja, werden so 12 bis 13 Monate sein. Mhm. Wir werden, wir haben vor, von Dubai im Frühjahr einmal nach Hause zu fliegen. Mhm. Werden unser Fahrzeug dann da abstellen, irgendwo gucken, wo es möglich ist. Und um hier Familie und Freunde zu besuchen und auch die Visa für die Weiterreise zu besorgen, denn dann geht's wieder zurück in den Iran und dann biegen wir Richtung Osten ab, Richtung Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, über den Pamir Highway und ja, fahren dann grob gesagt über Mongolei und Russland wieder zurück nach Deutschland.
Wahnsinn.
So der Plan.
Und ihr lebt quasi das, was ihr euch damals vorgenommen habt, was ihr tut, in damals waren es 20 Jahre, ihr habt es ein bisschen früher geschafft tatsächlich sogar, und reist um die Welt. Ich finde es eine ganz, ganz geile Geschichte, weil es wirklich zeigt, es ist alles möglich, wenn man das will, wenn man ein Ziel hat, daran zu arbeiten. Ihr macht es jetzt, ihr macht das mit Begeisterung, ihr schreibt auch darüber, was ihr macht. Ihr bloggt, da werden wir nachher noch drauf verlinken und das nochmal kurz sagen, wo man euch finden kann. Aber zuerst stelle ich euch beiden, tada, meine Glückfinder-Fragen. Fange ich bei Sabine an. Liebe Sabine, was bedeutet glücklich sein für dich?
Dass ich mit dem Leben, wie ich es so im Moment habe, glücklich bin, dass ich zufrieden sein kann. Also Glück bedeutet mich auch eine gewisse Zufriedenheit. Und ich habe auch erfahren, dass Glück, also dass man sein Leben auch irgendwie verändern muss, um glücklich zu sein. Dass also nicht so, jetzt habe ich das geschaffen und jetzt ist das für mich das Glück, sondern dass es auch sein kann, irgendwann ist es eben nicht mehr das, was einen erfüllt oder zufrieden macht. Und dass es auch sein kann, man muss mal was ändern, um wieder glücklich und zufrieden zu sein.
Okay. Burkhard, für dich?
Für mich ist Glück, Freiheit zu haben, Sachen zu gestalten oder Sachen zu verändern. Für mich ist Glück nicht unbedingt die Situation jetzt, dass es so ist, wie es ist, sondern ich habe das Glück, die Sache gestalten zu können. Ich kann Einfluss nehmen. Ich kann bescheiden sein, ich kann mich beschränken. Ich kann Dinge verändern, indem ich meine Position verändere oder indem ich mir ein Ziel stecke und darauf hinarbeite. Und das ist für mich das Glück, dass ich das kann. Es gibt ja Menschen, die es aus irgendwelchen Gründen nicht können.
Was glaubst du, Sabine, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich würde sagen, so ganz spontan, in erster Linie ich selber auch. Und meine Einstellung auf das Leben, auf die Welt. Dann natürlich auch mit wem, mit meinem Umfeld, also mit meinem Partner zusammen. Spielt auch eine wichtige Rolle, um glücklich zu sein. Ja, soziale Kontakte, die man sonst noch hat.
Burkhard?
Also ganz klar, ich bin für mein Glück verantwortlich. Ich muss was unternehmen, um glücklich zu sein oder um Glück zu haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nur auf dem Sofa sitze und nichts tue, das Glück kommt nicht zu mir. Ich habe dann kein Glück. Aber wenn ich was unternehme, wenn ich aktiv werde, dann habe ich die Chance, Glück zu haben. Aber die Chance habe ich schon vertan, wenn ich nichts mache.
Nächste Frage. Spielst du Lotto?
Nein.
Nö.
Gut. Macht Geld glücklich?
Nein.
Nö.
Okay. Ist ja relativ flugs vorbei. Letzte Frage. Würdest du bitte den Satz vervollständigen, liebe Sabine? Ich bin glücklich, weil...
Weil ich einen Partner habe, mit dem ich mich gut verstehe und ja, dass wir den gemeinsamen Weg so gehen und ja, auch offen und bereit sind für Veränderungen, wenn jetzt einer sagt, lass uns mal was anderes machen oder so. Ja, ich denke, viel hängt mit der Partnerschaft zusammen.
Burkhard?
Ich sehe das genauso. Ich
bin glücklich,
weil? Ich bin ich bin glücklich, weil ich das Leben führen kann, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und ich kann gestalten und ich habe Freiheiten, die andere vielleicht nicht haben. Mhm. Aber ich weiß, die ganzen Freiheiten, die ich jetzt habe, den ganzen Weg, um dahin zu kommen, das geht nur mit Sabine als Partnerin. Mhm. Und von daher war das größte Glück, was ich im Leben hatte, nicht, dass ich jetzt unabhängig bin, sondern dass ich Sabine kennengelernt habe und wir zusammen den Weg gegangen sind.
Schön.
Wir haben ja schon mal gesagt, dass der Weg dahin ja nicht immer nur schön ist, sondern es bedeutet viel Arbeit, es bedeutet viel Zeit, die man reinsteckt, es bedeutet, dass man auf Sachen vielleicht verzichtet oder bescheiden lebt. Und das Ganze zu erreichen, das mit einer Partnerin, das immer mitträgt über die ganzen Jahre und auch das gleiche Ziel verfolgt, das ist das große Glück.
War der Weg dorthin denn auch geil?
Der Weg war auch geil, klar.
Also ich meine, dieses Reisen jetzt zu sagen, cool, jetzt haben wir die Pistenkuh und fahren um die Welt, das ist der Traum, den wir hatten. Aber dieses sich bewusst werden, wir sind ein Team, wir funktionieren als Team, wir können alles schaffen. Das ist doch auch bestimmt ein riesengeiles Gefühl, über 20 Jahre zu sehen, was man aufbaut, was man gemeinsam schaffen kann, wenn man zueinander steht, wenn man ein gemeinsames Ziel verfolgt. Das muss doch auch ein riesen Glücksgefühl sein, oder? Also das nachher dann zu haben auch und das dann tun zu können, aber auch dieses gemeinsame...
Erstmal geschafft zu haben.
Genau. Ja. Dann am Schluss sich hinzusetzen und sagen zu können, Wahnsinn, das haben wir geschafft. Und dann geht's noch mal weiter, weil dann geht man dann kommt ja erst das eigentliche Glück, auf die Reise zu gehen.
Ja. Das sind ja Etappen. Ich denke, das ist wie beim Bergsteigen auch. Natürlich, das große Glück ist, oben auf dem Gipfel zu stehen. Aber man hat ja viele Zwischenschritte, die einem glücklich machen. Man setzt sich das große Ziel und auf jeden kleinen Hügel, wo man hochkommt, wird die Aussicht besser. Mhm. Und man genießt das, dass man bis hierhin schon gekommen ist. Und sieht, ich kann das schaffen, auf den Gipfel zu kommen. Mhm. Das sieht, wenn man unten im Tal steht, so irrsinnig weit aus. Und das Glück, das steigert sich mit Schritt zu Schritt nach oben. Mhm. Und so ist das bei unserem Ziel, unabhängig zu sein, finanziell unabhängig sein, zeitlich unabhängig zu sein, genauso gewesen. Man hat das runtergebrochen auf Quartalsziele, die man erreichen will. Das war jetzt finanzielle Ziele, vielleicht nicht so edle Ziele wie Bergsteigen, aber trotzdem verursacht das ein Glücksgefühl, wenn man das Etappenziel erreicht hat. Klar. Man sieht, ich bin auf dem richtigen Weg, es geht nach oben. Mhm. Und man pusht sich dann auch gegenseitig. Mhm. Die Partnerin trägt dazu bei, man selbst ist wieder motiviert, mehr zu tun und dann wird das bald ein Selbstläufer.
Mhm. Wenn jetzt jemand mehr über euch erfahren möchte, wissen will, wie sieht die Pistenkuh aus, von außen, von innen, wo seid ihr gerade, dann kann er euch sozusagen verfolgen oder Teil eurer Reise werden über euren Blog. Wo finden wir euch im Internet?
Man findet uns unter www.pistenkuh.de. Mhm. Also der Name unseres Fahrzeugs quasi.
Wie kam ihr eigentlich auf den Namen für euer Fahrzeug oder für eure Webseite Pistenkuh? Und man muss die Pistenkuh noch kurz beschreiben, die ist lila, also violett.
Genau.
Wie kamt ihr auf die Idee?
Also mit der Farbe Violett fing es eigentlich an. Die Farbe Violett ist ein relativ zufälliges Produkt gewesen. Wir haben in einem Dorf gewohnt. Das wurde dann irgendwann, gab es Ärger mit der Nachbarschaft, als wir den ersten LKW kauften. Wir sind daraufhin in die Stadt gezogen, in ein Industriegebiet, in ein ehemaliges Bürogebäude, haben in einer Büroetage gewohnt. Das war riesig groß, aber billig. Und dann bin ich zum Teppichladen gegangen und habe gesagt, ich brauche einen Teppich, viele Quadratmeter. Was ist der billigste Teppich, den ihr hier im Laden habt? Und der Verkäufer ging mit mir zu einer Wand, da hing eine komplette Rolle violetter Teppichboden und sagte, das ist der billigste Teppich, der ist noch nichts von abgeschnitten, der liegt seit 3 Jahren hier. Und wenn du die komplette Rolle nimmst, mache ich nochmal einen Sonderpreis und ich liefere heute noch an. Und das war so billig, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme die komplette Rolle violetten Teppichboden und dann war die 120 Quadratmeter Wohnung violett ausgelegt. Und dann denke ich, okay, jetzt ist es so schräg, jetzt mache ich die Wände auch noch violett. Dann habe ich die Wände violett angemalt und wir haben in einer violetten Wohnung gelebt. Das war dann so schräg, dass wir gesagt haben, okay, man gewöhnt sich so dran, kriegt vielleicht auch so einen an der Waffel, dass man nachher den LKW violett rollt. Dann war die Farbe schon mal klar, das Ganze ist violett, bedingt durch den billigen Teppich. Freunde sagten dann, das ist die lila Kuh oder das ist die Milka-Kuh, weil die Farbe violett ja ziemlich an die Schokolade erinnert. Mhm. Wir wollten dann die Webseite machen, lila Kuh geht nicht, die Begriffe sind geschützt. Milka-Kuh geht natürlich auch nicht. Und das Erste, was frei war, war Pistenkuh, wo Google auch nichts zu gefunden hat. Mhm. Und dann denke ich, okay, dann ist das jetzt die Pistenkuh. Und so entstand der Name und die Farbe.
Wie cool. Coole Geschichte. Danke dafür. Da haben wir im Vorgespräch gar nicht drüber gesprochen. Und das ist jetzt auch tatsächlich interessant, dass das zum Schluss nochmal rauskommt. Also bei der lila Pistenkuh. Leute, guckt es euch an. Ist eine tolle, tolle Seite, die ihr da finden werdet. Und gibt ganz viele interessante Berichte darauf zu lesen. Und Bilder gibt's natürlich auch. Ich werde von der Glückfinder-Seite aus da drauf verlinken. Und dann könnt ihr da einfach draufklicken. Und Sabine und Burkhard ein Stück weit auf ihrer Reise begleiten.
Ja, wir freuen uns drauf.
Ja! Ich persönlich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr auf dem Weg in den Oman hier in Memmingen Halt gemacht habt, um mit mir dieses Interview zu machen. Vielen lieben Dank, dass ihr uns habt teilhaben lassen an eure Geschichte, wie ihr dazu kamt, euren Traum zu leben, um die Welt zu reisen. Mhm. Was es für ein Weg war, wie toll der Weg war, wie schön das Ergebnis ist. Ich danke euch ganz herzlich für die vielen Sachen, die ich von euch heute gelernt habe und wünsche euch eine ganz gute Reise in den Oman. Wie lange braucht ihr jetzt, bis ihr da seid?
Wir lassen uns ja Zeit.
Bisschen in Oman vielleicht kurz vor Weihnachten.
Kurz vor Weihnachten. Es ist jetzt, ja, okay. Also es ist jetzt Oktober, also dann, okay.
Es kommt drauf an, wen man unterwegs begegnet, wo man bleibt. Wir sind ja genau unabhängig. Ja. Das heißt, gibt es eine Hochzeit unterwegs?
Halten wir
an und bleiben eine Woche.
Genau. Geil. Geiles Modell. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für das Interview, für eure Zeit und alles, alles Gute für euch.
Ja, gerne.
Bis dann. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.